Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden. Ich begrüße euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute lese ich aus Hexentöchter von Mona Vara, die ich euch schon des Öfteren in der EML vorgestellt habe. Das Buch ist erschienen in 2009 im Plaisir d'Amour Verlag. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer im Archiv des Senders. Zum Inhalt. Charlie reist nach London, um ihren Bruder zu finden, der zum Vampir geworden ist. Dort wohnt sie bei der Hexe Hagar, die ein Bordell unterhält. Der ebenso herrische wie mysteriöse Cyril Waybrook, den selbst die Vampire fürchten, bietet viel Geld für Charlie, denn laut einer Legende soll die erste Liebesnacht mit einer jungfräulichen Sukuba die ultimative Lust erzeugen. Charlie ist empört, doch als ihr Bruder in Gefahr gerät, hilft Cyril ihnen nur unter der Bedingung, dass sie für 2 Wochen in sein Haus zieht und sich von ihm verführen lässt. Waybrook ist jedoch nicht der Einzige, der an Charlie interessiert ist. Dunkle Wesen wollen sich in London etablieren und die Macht an sich reißen. Der Einzige, der ihnen Einhalt gebieten könnte, ist Waybrook. Doch dieser ist mit der Verführung seiner aufsässigen Hexe beschäftigt.
»Heute ist es soweit. Heute wirst du das Bett mit mir teilen.«
Sie saßen beim gemeinsamen Abendessen, und Cyril sah mit Belustigung, wie Carlotta bei dieser Ankündigung vor Schreck die Gabel aus der Hand fiel.
»Schon?«
»Wann war immer meine Entscheidung?« entgegnete er kühl.
Carlotta befand sich nun seit 3 Tagen in seinem Haus. Er hatte sich Zeit lassen wollen, die Verführung weitertreiben bis zum Höhepunkt. Aber schon am 2. Abend war er weitergegangen, als er gewollt hatte, und nun hielt er es nicht mehr aus. Vor allem hatte er das Gefühl, nach dem 1. Mal nicht genug von ihr zu haben. 2 Wochen gingen schnell vorüber, und er musste sie dann seinem Versprechen gemäß heimgehen lassen. Er brachte sie nach dem Dinner gleich hinauf in sein Schlafzimmer. Kurz darauf hatte er ihr die Kleider vom Leib gestreift und trat einen Schritt zurück, um sie besser betrachten zu können. Jetzt, wo es soweit war, wusste er selber nicht, wo er anfangen sollte. Jeder ihrer Körperteile, jedes einzelne Fleckchen ihrer Haut schien ihn anzulocken.
Mit ihrem Mund?
Und dann weiter hinunter die Schultern auskosten, betrachten, streicheln und dann diese wunderbaren Brüste berühren, nach denen es ihn gelüstete, seit er sie das 1. Mal gesehen und gestreichelt hatte? Ihre Kehrseite war natürlich auch verlockend, aber eines nach dem anderen, er hatte Zeit. Charlie war völlig unvorbereitet. Sie hatte zwar gedacht, dass Waybrook seine Verführung, die ihrer Meinung nach am Vorabend schon recht weit gediehen war, noch fortsetzen würde, aber damit, gleich heute in seinem Bett und in seinen Armen zu landen und ihre falsche Sukuba-Unschuld zu verlieren, hatte sie nicht gerechnet. Es wäre ihr recht gewesen, hätte sich dieser Tag noch hinausgezögert. Zum einen war sie sehr nervös, scheu, trotz der steigenden Erregung und des unzweifelhaften Verlangens in Waybrooks Nähe, und zum anderen, es fiel ihr immer noch schwer, das vor sich selbst zuzugeben, aber zum anderen vermutete sie, dass Waybrook sie nach überstandener 1. Liebesnacht, wenn er ihre Unschuld genossen hatte, enttäuscht und vielleicht sogar ein wenig verächtlich fortschickte, weil sie nicht gehalten hatte, was diese vermaledeite Sage versprach. Und das fand sie mit einem Mal unerträglich. Sie hatte begonnen, Waybrooks Aufmerksamkeiten zu genießen. Das war an sich schon schlimm genug, weil es ihren Stolz verletzte. Sie hatte begonnen, mehr in ihm zu sehen als einen kaltblütigen Verführer und den Retter ihres Bruders. Das war noch schlimmer, weil es ihre Gefühle verletzte. Und das war jetzt nicht nur schlimm, es war katastrophal. Sie hatte den Verdacht, sich sogar in ihn verliebt zu haben. Und das verletzte ihr Herz. Wenn sich dieser Verdacht bestätigte, saß sie ordentlich in der Tinte.
da nützte es auch nichts, wenn sie ihren gerechten Zorn kultivierte, weil er sie am vorigen Abend nackt quer durchs Haus geschickt hatte. Als Bestrafung, weil sie nicht sofort jedem seiner Winke gehorcht hatte. Wie schon am Vorabend betrachtete er ihren unverhüllten Körper mit sichtlichem Genuss. Allerdings musste sie sich dieses Mal nicht beschämend im Kreis drehen, sondern er war es, der um sie herumging. Sein Blick war intensiv, wie eine körperliche Berührung, und als er sie dann unvermittelt packte, um sie zu küssen, machte Charlies Herz einen Sprung und tat dann mehrere rasche, schmerzhafte Schläge, als seine Arme sich fester um sie legten und sie eng an ihn zogen. Sie hatte ihre beschämende Schaustellung ihrer Lust vom Vorabend noch nicht vergessen und machte sich so steif wie möglich, um ja nicht der Versuchung zu erliegen, sie an ihn zu schmiegen, als seine rechte Hand sich in ihrem Haar vergrub. Ihren Kopf festhielt, während seine linke über ihren Rücken strich, mit festem, kreisendem Druck, abwärts wanderte und schließlich auf ihrem Gesäß liegen blieb, um sie enger an ihn zu ziehen. So eng, dass sie alles spüren konnte, seine breite Brust, seinen Bauch und sein erregtes Glied. Jetzt fühlte sie ihr Herz wie einen Trommelwirbel bis in ihren Hals, so laut, dass sie sicher war, er konnte es ebenfalls fühlen oder sogar hören. Was immer er mit ihr tat, sie durfte ihm auf gar keinen Fall ihre Gefühle verraten. Eher würde sie in die schmutzige Themse springen und dort im Abfall ersticken. Sie war nichts weiter als ein dubioses Geschäft für ihn, ein Handel, nach dessen Erfüllung sie Waybrook vielleicht nie wiedersehen würde. Wie konnte sie ihm da zeigen, wie viel ihr schon an ihm und an seiner Nähe lag? Sein Mund tat unglaubliche Dinge mit ihr. Sie gab zwar vor, davon völlig unberührt zu bleiben, hielt still, ließ alles einfach mit sich geschehen, ohne ihm auch nur mit einer Bewegung ihrer Lippen oder ihrer Zunge entgegenzukommen, aber in ihr tobte es, brauste es und ihre Knie wurden gefährlich weich. Allein schon seine Berührung ließ sie fast vergessen, dass sie kalt wie eine Untote in seinen Armen liegen wollte, und seine Zunge, die sich zwischen ihre Lippen schob, sie öffnete, zwischen ihren Zähnen weitersuchte, brachte sie beinahe völlig um ihren Entschluss. Sie wusste selbst nicht, wie es passierte, aber eben hatte sie noch mitten im Zimmer gestanden, nackt in seinen Armen, und nun lag sie plötzlich auf dem Bett. Er war über sie gebeugt und küsste sie auf diese überwältigende Art, während er seine Hände über ihren Körper wandern ließ. Ganz langsam, genussvoll und bedächtig. Nicht nur jene Stellen ihres Körpers, wo er sie berührt hatte, prickelten, sondern sie spürte ihn überall. Und dort, wo seine Hände noch nicht gewesen waren, schrie ihre Haut nach seiner Aufmerksamkeit. Charlie atmete langsam durch und rang um Beherrschung. Es gab nur eines, das er von ihr wollte, ihre angeblich so kostbare Unschuld. Die konnte er haben, aber sie würde nicht so tief sinken, ihm zu zeigen, dass sie den Handel auch noch genoss. Es war allerdings sehr schwierig, fast unmöglich, sich an ihren Entschluss zu erinnern, als er noch weitere gefährliche Dinge mit ihr tat. Er begnügte sich nämlich nicht mehr damit, sie zu küssen und ihren Mund auf eine Weise in Besitz zu nehmen, die schon an Eroberung grenzte, sondern ließ seine teuflischen Lippen jetzt ihren Hals hinabwandern, dabei eine ebenso kühle wie glühende Spur bis zu ihrer linken Brust ziehend. Charlie biss sich auf die Lippen, knapp davor, ihm ihren Körper entgegenzubiegen. Und Cyril? Der war einerseits zufrieden, damit sie endlich zwischen seinen Händen zu haben, sie nach Herzenslust streicheln und überall dort berühren zu können, wo er gerade wollte und wo sie ihm im Moment am verlockendsten erschien. Aber von ihrem Benehmen und ihren kärglichen Reaktionen war er weniger begeistert. Er löste seine Lippen von ihrer Brustwarze, die hart in die Höhe stand, weitaus erregter als ihre Besitzerin, und stützte sich mit dem Ellbogen neben Carlotta auf, um sie stirnrunzelnd zu betrachten. Sie hatte die Augen geschlossen, atmete tief und gleichmäßig und schien mit ihren Gedanken meilenweit entfernt von ihm zu sein. Das war er nicht gewohnt. Und das war auch nicht der Sinn und Zweck seiner Verführung. Sie musste Lust empfinden. Wenn er herausfinden wollte, was wirklich hinter dieser Sage von der ersten Liebesnacht einer Sukuba steckte, dann durfte er diese Defloration nicht leichtfertig an einer atmenden Statue durchführen.
»Willst du einfach nur so herumliegen?«
Sie öffnete die Augen und hob eine arrogante Augenbraue. »Ich wusste nicht, dass unser Handel auch einschließt, dass ich mich bewegen muss. Was soll ich tun?«
Cyril war sekundenlang sprachlos.
Was sie tun sollte? Alles, was dazu gehört, hätte er sie am liebsten angefahren. Sich winden, stöhnen, sich ihm entgegenrecken, nach mehr betteln, zappeln und anflehen und ihn ebenfalls streicheln. Sie war doch am Vortag nicht so kalt gewesen, sondern im Gegenteil so willig, seinen Liebkosungen zu gehorchen und ihnen nachzugeben, dass er geglaubt hatte, sie wäre bereits so weit, von ihm völlig besessen zu werden. War sie einfach nur dumm, eiskalt, oder war sie so ungeheuerlich aufsässig? Er antwortete nichts, packte sie nur gereizt am Arm und am Bein und drehte sie auf den Bauch. So konnte er sich am besten ausgiebig ihrem reizenden Rücken und verführerischen Hinterteil widmen, ohne von ihrem gleichgültigen Gesicht abgelenkt zu werden. Charlie biss in das Kissen, um nicht zu stöhnen, als Waybrooks Hände über ihren Rücken wanderten, von ganz oben bis ganz unten und wieder zurück. Und als dann noch seine Lippen denselben Weg zurücklegten, kniff sie fest die Augen zusammen. Schließlich ließ sie sich, leblos wie eine Puppe, die Beine spreizen. Sie spürte, dass Waybrook sich dazwischen kniete. Und was er dann machte, war kaum noch erträglich. Er hatte beide Hände auf ihren Gesäßbacken liegen und massierte sie kräftig und doch zärtlich, während seine Lippen sich mit leichtem Druck über den unteren Teil ihrer Wirbelsäule bewegten, bis sie bei der Spalte angekommen waren. Wenn er sie jetzt tiefer berührte, dann wusste er, dass sie bei weitem nicht so unbeteiligt war, wie sie tat. Und dann suchten seine Finger tatsächlich tiefer. Er ließ seine ganze Hand mit festem Druck durch die bei ihrer Wirbelsäule beginnenden Spalte gleiten. Das war die sanfte, aber selbstverständliche Berührung eines Mannes, der wusste, was er tat. Wusste, wie und wo er sie berührte, um einen Schauder nach dem anderen durch ihren Körper jagen zu lassen. Einer seiner Finger tastete plötzlich tiefer hinein, suchte sich einen Weg durch ihre geschwollenen Schamlippen, forschte nach der Öffnung. Charlie presste die Lippen aufeinander, als die Fingerspitze den Weg fand und überraschend sanft eindrang. Er tastete sie aus, ganz vorsichtig nur. Vermutlich wollte er sehen, ob er sich nicht mit einer Betrügerin abmühte.
Cyril triumphierte. Sie war erregt, auch wenn sie offenbar aus Bockigkeit so gleichgültig tat. Und sie war noch Jungfrau, aber nicht eine von der Art, wie Hagers Nichten sich auf das Mirakel stets wiederkehrender Jungfräulichkeit verstanden. In manchen Bordellen war es sogar gang und gäbe, die Öffnung einer Frau wieder zusammenzunähen, um dem nächsten Kunden eine unberührte Jungfrau zu präsentieren und ihren Preis damit zu steigern. Dass Hagers Mädchen es nicht nötig hatten, zu solch schmerzhaften Prozeduren zurückzugreifen, sondern über weitaus bequemere, wenn auch nicht ganz normale Wege verfügten, war ihm klar. Als er dann jedoch ihre Beine spreizte und ihr Becken ein wenig hochhob, um besser in sie eindringen zu können, hielt er inne. Nein. Zumindest jetzt musste sie eine Reaktion zeigen, und die wollte er sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Er drehte sie wieder herum,
schlaff wie eine Stoffpuppe, ließ sie sich wenden und blieb dann so liegen, wie er sie hingelegt hatte, als wäre sie bewusstlos. Dass sie es nicht war, zeigte ihr verbissenes Gesicht. Eine Frau in seinem Bett, die die Rolle einer Märtyrerin annahm? So etwas war ihm noch nie passiert. Eine Frau, die nicht einmal daran dachte, anders als passiv zu sein und schon aus Prinzip still dalag wie ein Stein, ohne, wenn man von dem warmen Saft, der aus ihrer Scheide tropfte, absah, auch nur das geringste Anzeichen zu zeigen, wie sehr sie auf ihn reagierte, war eine völlig neue Erfahrung für ihn und eine, auf die er hervorragend hätte verzichten können. Es war demütigend. Es verletzte seinen Stolz, das, was immer er mit ihr tat, nichts sie zu erregen schien. Ein schwaches Seufzen vielleicht, das genauso gut auch ein Zeichen von Langeweile sein mochte. Eine kleine Bewegung, ein Zucken, das von einem eingeschlafenen Muskel stammen könnte. Die leichte Gänsehaut, die über ihren Körper glitt, lag wohl eher an der Kühle im Raum oder an ihrem Widerwillen. Völlig kalt lag sie da, und der einzige Trumpf, den er vorweisen konnte, war die süß und erregend duftende Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen. Cyril hielt in seinen Bemühungen inne und sah sie sekundenlang aus schmalen Augen an. Sie hatte die ganze Zeit über ausdruckslos zur Decke gestarrt, aber nun, da er nicht weitermachte, wandte sich ihm ihr Blick zu. »Sind Sie bald fertig? Kann ich dann gehen?« Sie setzte sich halb auf. Für einen Atemzug war er sprachlos, dann schnauzte er sie an. »Nein, du bleibst hier, hast du verstanden? Du wirst mein Bett erst verlassen, bis ich es dir erlaube.« »Gut.« Sie legte sich wieder zurück, überkreuzte die Knöchel und faltete geruhsam die Hände über ihrem Bauch. »Darf ich mich wenigstens zudecken? Mir ist kalt.« »Kalt?« »Ihr war kalt?« Wenn sie kalt war, dann kochte er jetzt vor Zorn. Er schwitzte. Die Hitze in ihm war kaum zu ertragen. Er verlangte nach ihr, nach ihrem weichen Leib, dieser verführerischen Enge, dem Duft ihres Körpers. »Und ihr war kalt?« Mit einer wütenden Bewegung fasste er nach der Bettdecke und warf sie, über ihre langen Beine. Dieses feuchte, dunkle Dreieck, den reizenden Bauch und diese wunderbaren Brüste, an die er am liebsten sein Gesicht geschmiegt hätte, um so einzuschlafen. Dann legte er sich nackt und heiß, wie er war, neben sie und drehte ihr den Rücken zu. Wenn er sie länger ansah, war er verflixt in Versuchung, dieses verdammte Weibstück übers Knie zu legen und zu versohlen. Es hatte jedenfalls keinen Sinn, an diesem Eiszapfen weiterzumachen. Daran holte sich selbst ein Mann wie er noch Erfrierungen. Eine halbe Stunde lang versuchte er, ihre leisen Atemzüge, ihre gelegentlichen Bewegungen in seinem Rücken zu ignorieren. Dann war es ihm zu viel. Charlie sah Waybrook erschrocken an, als er plötzlich aus dem Bett sprang.
»Was ist denn?«
»Ich habe genug, mehr als genug, raus aus meinem Bett.«
»Weshalb denn?«
Charlie zog die Decke schützend höher, während sie schnell ihren Blick über seinen Körper huschen ließ. Lustlos war er offenbar nicht, wenn sie dieses unmissverständliche Zeichen richtig deutete. Was hatte er denn vor? Wollte er etwa auf dem Teppich vor dem Bett ihrer Unschuld ein Ende setzen? Oder stehend, kniend oder ganz anders?« In rasender Schnelle tauchten vor ihr die verschiedensten Bilder auf. Hübsch gemalte, bunte und anschauliche Miniaturen, die zwei oder mehr Personen verschiedenen Geschlechts in erotischen Stellungen zeigten. Manche davon hatten recht anregend auf sie gewirkt, andere wiederum sehr anstrengend, wenn nicht sogar unbequem.
»Weil ich da nicht mitspiele, auf diese Art.«
Er unterbrach sich zähneknirschend und streckte den Arm aus. Sein Zeigefinger deutete unmissverständlich auf die Tür. Aus seinen schwarzen Augen sprühten Funken.
»Raus!«
Oh je, da war wohl jemand sauer.
In der zweiten Textstelle wird die Hexe und Bordellbesitzerin Hagar von ihrem dämonischen Liebhaber Angelo verführt. Als Hagar Sussa den von Kerzen erhellten Raum betrat, schlangen sich plötzlich Angelos Arme von hinten um sie, ein Zittern ging durch ihren Körper, ihr Liebhaber hatte sie mit dem Versprechen auf höchste Lust in den Keller gelockt, und zwar in jenen Raum, der härteren Liebesspielen vorbehalten war. An der Wand gegenüber befanden sich Fesseln, Ketten hingen von der Decke herab. Hagar hatte hier so manche interessante Stunde mit einem geneigten Kunden verbracht, der es liebte, sich ihr und ihren Bestrafungen zu unterwerfen. Auch Angelo war oft in den Ketten gehangen, hatte vor Lust und zugleich Schmerz geschrien, sich gewunden und nach mehr und noch härteren Spielen gebettelt. Heute schien er sie unterwerfen zu wollen. Davon zeugten auch die Ketten, die von der Decke hingen. Statt metallener Ringe, die sich sonst um Angelos Hand- oder Fußgelenke schlossen, waren weiche Bänder durch das jeweils letzte Kettenglied gezogen. Hagar sah mit einem versonnenen Ausdruck hinüber. »Wirst du zimperlich, Angelo? Hast du Angst vor den Fesseln?« »Nein, meine Geliebte.« Seine Stimme war zu einem heiseren Flüstern herabgesunken. »Die sind dieses Mal für dich.« Abermals lief ein Schauer über Hagars Körper. So hatte sie also recht vermutet. Derartiges hatte sie schon lange nicht mehr mit sich machen lassen, nicht mehr seit... Sie schob den Gedanken fort. Sie wollte nicht mehr an Garmund denken. Sie atmete schneller und ließ keinen Blick von den Ketten, den weichen Fesseln, den Peitschen an der Wand, während sie sich enger an Angelo schmiegte. Der zweite Dämon, an den sie ihr Herz verloren hatte, auch wenn sie dieses Mal vorsichtiger war und es ihm niemals gezeigt oder gesagt hätte. Angelos Zunge fuhr tief in ihr Ohr. Das erregte Flattern in ihrem Inneren verstärkte sich. Seine Hand glitt an ihrer Vorderseite hinab über ihren Bauch, ihre Beine und fand sie feucht und heiß. Sein Finger suchte ihre empfindliche Perle, umrundete sie und brachte sie dazu, sich zu winden. »Es wird ein schönes Spiel«, flüsterte er in ihr Ohr. Sein Atem kühlte die Feuchtigkeit, die seine Zunge hinterlassen hatte, und eine zarte Gänsehaut überzog Hagars Körper. Ihre Brustspitzen stellten sich härter auf. »Ich werde dich fesseln und dann mit dir machen, was ich will, peitschen, lieben, quälen, dich so lange erregen, bis du um Gnade wimmerst.« Hagar starrte immer noch auf die Fesseln. Garmund war der einzige Mann gewesen, dem sie jemals erlaubt hatte, sie zu binden. Sie hatte ihm vertraut, gewusst, dass er zwar ein harter Herr war, aber niemals weiter ging, als sie es wollte oder ertrug. Konnte sie Angelo auf dieselbe Art vertrauen? Sie löste sich aus seinen Armen und wich zurück. Dann schritt sie anmutig zu den Ketten und hob die Arme in die Höhe der Fesseln. Angelo war mit zwei Schritten bei ihr. Seine Lippen spielten mit ihren, während er zuerst ihre linke, dann ihre rechte Hand mit den Bändern umschlang und sie fixierte. Danach trat er an die Wand und zog an dem Seil, das die Ketten und zugleich Hagars Arme höher zerrte. Jetzt war sie ganz gestreckt. Er spannte die Ketten noch ein wenig mehr an, bis Hagar gerade noch am Boden Halt fand. Er trat dichter hinter sie und fuhr mit der Hand über ihren Rücken. Das Zittern ihrer Glieder verstärkte sich, und er spürte, wie die Erregung, das Verlangen nach diesem schlanken und doch so voll und weiblich geformten Körper in ihm glühte. Er legte die Arme um sie, presste sie eng an seinen Körper und ließ sie seine schwellende Erektion spüren. Ein leises Stöhnen entrang sich ihr. Er brachte seine Lippen an ihr Ohr. »Ich habe mir sagen lassen, dass du so etwas gelegentlich ganz gerne magst, besonders wenn es ein Dämon ist, der dich dabei verwöhnt.« Er merkte, wie Hagars Körper sich versteifte. hatte sie soeben noch seinen Armen nachgegeben, ihren Rücken und ihr Gesäß an ihn geschmiegt, so versuchte sie nun, sich frei zu machen. Er konnte die aufsteigende, heiße Wut in ihr förmlich riechen. Er hatte gewusst, dass diese Anspielung sie zornig machen würde. Er hatte es absichtlich getan, um sie herauszufordern und zu sehen, inwieweit dieser Mann noch ihr Denken beherrschte. Sie riss den Kopf herum. »Wie kannst du es wagen?« »Ist es ein Wagnis?« Er holte sie wieder eng an sich heran, obwohl sie sich gegen seinen Griff wand. »Du bist gefesselt. Was willst du tun? Mir Zaubersprüche entgegenschleudern?« Er rieb seine Lippen über ihre nackte, weiche Schulter und atmete tief den Duft ihrer Haut ein. Dann glitt er an ihr hinab. Obwohl sie sich wehrte, fesselte er ihr linkes Fußgelenk an einen Eisenring am Boden, dann das rechte, bis ihre Beine weit gespreizt waren. Sie hing jetzt ein wenig in den Ketten. Angelo ging um sie herum, betrachtete sie, weidete sich an dem glühenden Zorn in ihren Augen, an ihrem heftigen Atem. Ein schneller Schritt brachte ihn dicht vor sie. Sie machte den Mund auf, um ihn zu beschimpfen, aber er verschloss ihn mit seinem eigenen, fesselte ihren Körper mit seinen Armen. Sein Glied wuchs unter dem Mantel. Er öffnete ihn mit einer schnellen Handbewegung, warf ihn ab und schob seinen schwellenden Stab zwischen Hagers Beine. Mit leichten Bewegungen seiner Hüften rieb er sich an ihr, fühlte ihre Feuchtigkeit und ihr Zusammenzucken, wann immer er ihre Klitoris stimulierte. Als er von ihr abließ, waren sie beide hochgradig erregt. Hagers Blick war von brennendem Verlangen erfüllt. Er lächelte, während er zur Wand ging, an der die Gerten hingen. Er setzte die Gerte an ihrem Körper an und ging dann langsam um sie herum, während die Spitze eine erregende Bahn über ihre Haut zog, einmal höher, einmal tiefer, über ihren Schenkel, ihre Beine, ihren Bauch, ihre Hüfte, ihren Rücken. Ein kurzer, schneller Schlag auf ihren köstlichen Hintern, sie zuckte vor Überraschung und nicht vor Schmerz zusammen. Er wollte ihr nicht wehtun. Bei allen Dämonen dieser Welt, das hätte er niemals über sich gebracht. Er wollte sie nur erregen, ihre Leidenschaft anheizen, bis sie diesen verfluchten anderen vergaß, mit dem sie ihn anfangs und wohl auch jetzt noch verglichen hatte. Zorn stieg in ihm hoch, wenn er daran dachte, dass der andere sie gepeitscht, sie hatte bluten lassen. Ihr Zittern verstärkte sich, als Hager die Gerte spürte. Erinnerungen stiegen hoch, und doch war es anders. Der kurze, fast sanfte Schlag hatte sie erschreckt und zugleich erregt. Sie wusste selbst nicht, ob sie wollte, dass Angelo sie tatsächlich schlug, aber sie ahnte, dass sie alles genießen würde, was er ihr zu bieten bereit war. Als er sich vor sie hinstellte, die Gertenspitze über ihre Brüste, ihren Bauch, ihren Hals wandern ließ, legte sie leicht den Kopf zurück und schloss halb die Augen, ohne den Blick von ihm zu wenden. Sie hatte wirklich schöne Männer nie gemocht, sondern eher etwas für solche mit herberen Zügen übrig gehabt. Aber Angelo hatte eine Art von männlicher Schönheit, wie sie in dieser Vollkommenheit nur einem Dämon eigen war. Die Muskeln, die sanft unter der Haut spielten, die langen Beine, das ebenmäßige Gesicht, von seinem blonden bis über die Schultern fallenden Haar umrahmt. Sie genoss jeden Millimeter seines Anblicks bis hin zu seiner steifen Männlichkeit, die sich aus dem gekrausten Haar erhob. Die Spitze wuchs bereits aus der schützenden Haut. Die Eichel dehnte sich ihr entgegen, sie glaubte schon den Geschmack des kleinen Tröpfchens zu fühlen, das im Schein der Kerzen an der Öffnung glitzerte. Wie er sie wohl nehmen würde, wie weit er das Spiel wohl trieb. Yes. La 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 la.
Oh.